Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 21. Die Verklärung Jesu und das prophetische Wort. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn, Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.
Findest du dich gut? Ich meine, hast du das Gefühl, dass du so in Ordnung bist, so wie du bist? Findest du dich sympathisch, dein Äußeres, dein Typ, dein Charakter? Wenn du dir zum ersten Mal begegnen würdest auf der Straße, würdest du Freundschaft schließen wollen mit dir? Dich vielleicht sogar ein bisschen verlieben? Ich selbst, ich finde mich nur manchmal gut. Oft bin ich nicht zufrieden mit mir. Okay, ist es so besser? Okay, also ich war dabei zu sagen, dass ich oft unzufrieden bin mit mir und dass ich aber auch aus Gesprächen weiß, dass es anderen Menschen auch so geht. Also nicht mit mir, sondern mit sich selbst. Naja, vielleicht auch mit mir, aber ihr wisst, was ich meine. Dagegen gibt es Menschen, die scheinen ganz selbstbewusst und ohne Zweifel durchs Leben zu schweben. Sie werden von allen bewundert. Und während man vor 40 oder 50 Jahren noch vielleicht so eine Sportskanone in der Schule hatte oder die Dorfschönheit, neben denen man sich irgendwie klein und überflüssig vorkam, so drängt sich doch der Eindruck heute viel leichter auf, dass eigentlich fast jeder irgendwie besser und interessanter und cooler und schöner ist als wir selbst. Und schönen Dank dafür an Instagram und YouTube und all diese Produkte, die das möglich machen. Dass sich all diese Überflieger so präsentieren und ich mich als Graupe fühlen darf. Und wenn du zu einer christlichen Gemeinde gehörst, dann stehen die Chancen gut, dass du dich an noch mehr Stellen unzulänglich fühlst. Denn viele der Geschwister hier, die wirken so, als würden sie ihren Glauben viel authentischer und entschlossener leben. Sie strahlen mehr Liebe aus und mehr Frieden von Gott. Sie scheinen ein stetigeres Gebetsleben zu haben, sich in der Bibel besser auszukennen und sie haben immer ein passendes Wort parat. Und so gut alle Predigten und Hauskreisdiskussionen und Bücher und wer weiß, was auch gemeint sein mögen. So manchmal bleibt dann doch der Beigeschmack zurück. Ja, Gott hat dich irgendwie lieb, aber du und dein Glaube, ihr hinkt eigentlich irgendwo weit zurück. Was uns Marita gerade eben vorgelesen hat, kann uns dagegen Mut machen. Waren die großen Vorbilder des Glaubens eher die Ausnahme als die Regel? Ich lese Teile des Textes nochmal in einer etwas anderen Übersetzung. Wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht. Also da hat es Zweifel gegeben und Kritik an Petrus und seinen Mitstreitern. Wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Und diese Kritik, diese Skepsis, die wehrt Petrus hier ab. Und er sagt, ich bin Augenzeuge gewesen, ich habe das selber gesehen. Und er untermauert damit seine Glaubwürdigkeit und seine Autorität als Bote, als Apostel, so heißt es auf Deutsch, also Bote der Botschaft von Jesus. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Also scheinbar hatte auch das Vertrauen in die Heiligen Schriften noch Luft nach oben. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Also wurden wohl auch die prophetischen Schriften selbst und ihre Auslegung so als menschliches Machwerk in Frage gestellt. Und das erweckt doch den Eindruck, dass Zweifel und Skepsis und Kritik und ja, mangelndes Vertrauen, dass es auch schon zu Petrus Zeiten mehr normal als ungewöhnlich war. Und wenn man sich traut, in diesem Brief so ein bisschen hin und her zu blättern, dann wird ganz klar, Paulus hat diesen Brief nicht geschrieben, weil es so besonders toll lief da bei den Gläubigen. Der Briefschreiber stellt sich schon in den ersten Zeilen vor, Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi. Simon Petrus, einer der ersten Jünger, den Jesus berufen hat. Genau, der Petrus, der Treue, der Tatkräftige, der Entschlossene, der manchmal auch so ein bisschen impulsiv und grobmotorisch wirken konnte. Aber sehr früh schon haben sich die Gelehrten darüber gestritten, ob dieser Petrus diesen Brief geschrieben hat. Da gibt es ganz viel für und wider. Und der Einfachheit halber rede ich einfach hier von Petrus. An wen dieser Brief ging, wissen wir auch nicht so genau. Irgendeine Gemeinde, irgendwo in Anatolien, Türkei oder Ägypten vielleicht. Vielleicht auch mehrere Gemeinden. Und Petrus schreibt in dem Bewusstsein, dass seine Tage gezählt sind. Er ist alt geworden. Und er weiß aus eigener Erfahrung, dass die Gläubigen und ihr Glaube ständig Angriffen ausgesetzt sind. Von außen und von innen. Und er weiß, dass der Glaube eher sowas wie ein kleines, zartes Pflänzchen ist und nicht wie ein Kaktus. Ein Pflänzchen, das ständig gehegt und gepflegt werden will. Und deshalb will er, solange er das noch kann, die Gläubigen erinnern, ermutigen und ermahnen. Und dieses Wort erinnern kommt gleich dreimal vor, direkt vor dem, was er hier schreibt. Dreimal erinnern. Er will daran erinnern, das sagt er vorher, dass Gott uns schon alles, den Gläubigen alles geschenkt hat, was sie brauchen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Er will sie daran erinnern, dass das Leben von Christen hinausstrahlt in die Welt als Licht. Und er will daran erinnern, dass immer Menschen unterwegs sind, die mit etwas fragwürdigen Lehren und Spott am Glauben der Christen nagen. Denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus erzählten. Ist Petrus bloß ein geschickter Geschichtenerzähler? Diese Kritik stand jedenfalls im Raum. Und er kontert sie. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes, die waren auf einem hohen Berg gewesen. Und das lesen wir in Matthäus 17. Dort vor ihren Augen veränderte sich Jesus' Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Und sie hörten eine Stimme, die sagte, das ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Und die meisten Menschen des 21. Jahrhunderts, wenn sie so einen Text hören, fühlen sich vielleicht erinnert an so einen Bibelfilm der 50er Jahre mit so einer rührend durchschaubaren Tricktechnik. Und ich selber frage mich auch manchmal, ob jetzt ein zufällig anwesendes Fernsehteam die Sachen wieder enttäuscht eingepackt hätte, weil es womöglich gar nichts Sensationelles zu sehen gegeben hat, außer Jesus und Jünger und Berg und Wolken. War das ein filmbares Ereignis oder war das in Anführungszeichen nur eine Vision? Wer weiß das schon? Der Urtext der Bibel gibt eigentlich beides her. Aber wie auch immer, für Petrus, Jakobus und Johannes war das real. Zu ihnen hatte Gott gesprochen und er hatte sie ein für alle Mal zuversichtlich davon überzeugt gemacht, dass Jesus der erwartete Messias ist, der, nach dem sich Generationen von Gläubigen gesehnt haben. Und sie würden dieses Erlebnis nie wieder vergessen und es allen erzählen, obwohl Jesus gesagt hat, tut das nicht. Aber auch die krassesten Ereignisse verblassen irgendwann, wie so ein Polaroid-Foto aus den 70ern. Bei schlimmen Ereignissen ist das ein Segen. Bei wichtigen Glaubenserfahrungen arbeitet dieses Phänomen aber gegen uns. Wir beginnen zu vergessen. Und vielleicht ist ja auch gar nicht der Zweifel der größte Feind des Glaubens, sondern das Vergessen. Und Petrus sagt, erinnere dich. Das ist seine Botschaft hier in seinem Brief und in seinem Text. Erinnere dich, das ist real gewesen. Wir waren selbst dabei, wir haben das gesehen. Und er bietet dieses Selbsterlebnis als einen Ankerpunkt an, um daran festzumachen und nicht weggetrieben zu werden, so von den Zeitströmungen und all dem ganzen Treibgut und Müll, den sie so mit sich ziehen. Irgendwann hat uns irgendwas mal in die Gemeinde gebracht. Vielleicht waren es deine Eltern, die dich jeden Sonntag mit hierher geschleppt haben. Und irgendwann hat dich was angesprochen oder berührt. Vielleicht bist du auch auf der Suche oder auch Sehnsucht nach etwas hier gelandet, von dem du nicht mal sagen kannst, was es eigentlich war. Oder du hast wirklich so ein greifbares Erlebnis mit Gott gehabt, vielleicht nicht so sensationell wie Petrus, aber eins, das groß genug war, um was in dir zu verändern und dich hier zu halten. Obwohl dich nicht jeder Gottesdienst am Sonntag gleichermaßen vom Stuhl haut. Und obwohl auch in der Gemeinde es manches Mal Gezicke gibt. Du bist immer noch hier, weil hier ist halt was in Gottes Gegenwart, in der wir uns ja versammeln, da ist eine Kraft und da ist eine Hoffnung, die uns hier hält. Aber unser Alltag wird ja immer komplexer und immer anspruchsvoller. Und schon mit Ende 50 fühle ich mich lange nicht mehr so endlos leistungsfähig wie mit 30 noch. Wir werden mit Dingen konfrontiert, die uns immer wieder zu bringen, die Glaubwürdigkeit unseres eigenen Glaubens in Frage zu stellen. Und wir können auch nicht ewig die Augen davor verschließen, dass es zahllose andere christliche Traditionen gibt, die ganz andere Dinge richtig und falsch finden als wir. Wir leben in einer Gesellschaft und in der Politik die allgemeine Abwertung unseres Glaubens. Und unaufhörlich wird unsere Aufmerksamkeit auf irgendwas Neues, was super Wichtiges, was Furchterregendes und was unschlagbar Preisgünstiges gelenkt. Und dann droht unser Glaube zu verblassen. Manchmal bis zur Unkenntlichkeit. Was glaubt ihr, wie oft ich das schon erlebt habe? Unser Glaube ist offensichtlich kein Selbstläufer. Und ohne dass wir uns ständig zurückbesinnen und zurückerinnern, stehen die Chancen gut, dass er in unserem Leben an Bedeutung verliert und damit auch in der Welt um uns herum. Aber da war doch was damals. Dieser Moment, der dich berührt oder dich gelockt hat, der war real. Der hat was in dir verändert. erinnere dich dran, ist die Botschaft von Petrus. Aber diese Erinnerung an sein Bergerlebnis macht noch was anderes mit Petrus. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Und gemeint sind die prophetischen Texte, wie wir sie im Alten Testament unserer Bibeln finden, von Jesaja oder von Sacharja zum Beispiel. Und Petrus erkennt, dass in seinem Erlebnis ein Teil dieser Prophezeiung wahr geworden ist. Und er erkennt, dass dieser Moment und die Schriften von damals sich aus der gleichen Quelle speisen und dass sie gleichermaßen die große Macht Gottes zeigen. In unserer Gesellschaft und selbst in der Theologie herrscht ja kein Mangel an Kritik und Skepsis an der Bibel. Man muss ja auch ehrlich sagen, es ist ja nun nicht alles in der Bibel ist leicht und schön zu lesen. Da gibt es unglaubliche Wundergeschichten und ungelöste Rätsel und vermeintliche und tatsächliche Widersprüche. Also die Bibel selbst bietet genügend Ansatz zur Diskussion. Aber erinnere dich, da war doch was. Da war doch was in deinem Leben, hinter dem diese Fragen und diese Skepsis zweitrangig werden und zu etwas werden, mit dem ich mich zu gegebener Zeit befassen kann. Da war doch mein Erlebnis mit Gott, meine Geschichte, mein Suchen und Sehen und diese Berührung von Gott in meinem Herzen. Das war real, so wie es für Petrus, Jakobus und Johannes real war. Und wie es für die vielen anderen Menschen, die in der Bibel in ihren Berichten und Geschichten, in ihren Gedichten und Liedern und in ihren Visionen ihr Leben mit Gott berichtet haben. Und ihr Leben mit Gott und unseres, das fließt aus derselben Quelle. Und das vereint uns mit ihnen über all die Jahrtausende hinweg. Und wir sind alle mit ihnen ein Teil der ganz großen Geschichte Gottes mit seinen Menschen, die er nahe an seinem Herzen haben will. Und so, wie Petrus das da sagt, kann also Bibel lesen, entdecken, erforschen, verinnerlichen, immer mehr auch zu einem ständigen Erinnern und zurückblicken auf das werden, was wir selbst mit Gott erlebt haben und andere und uns stärken und eine Ermutigung sein. Petrus sagt das so: Achtet auf das, was die Propheten geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Soweit der Text aus dem zweiten Petrusbrief. Kennt ihr eigentlich den dritten Petrusbrief? Und den siebten? Und den 21. Gibt es natürlich nicht. Aber die Empfängergemeinde damals hätte die gut gebrauchen können. Also am besten jeden Tag einen, weil angeblich soll es ja 21 Tage brauchen, bis man irgendwas verinnerlicht hat und so einem zur zweiten Natur wird. Aber damals mussten Briefe elendig weit zu Fuß gebracht werden, Esel waren auch nicht viel schneller und Schreibmaterial war sehr teuer. Das Netz heute, Podcasts und Videos machen einem zumindest in dem Punkt das Leben leichter. Und Patricia hat mich gerade die Tage auf die neue Serie von John Ortberg hingewiesen, Habits. Ortberg ist halt Pastor und Autor aus Kalifornien. Und er erinnert uns in seiner Serie an einen uralten Weg, wie wir uns selbst erinnern können und nicht jeden Tag einen Brief von Petrus bekommen müssen. Denn bestimmte Dinge tun wir jeden Tag. Aufstehen, frühstücken, Zähne putzen, hoffentlich. Pause machen, zu Bett gehen und noch vieles mehr. Und genau damit, mit dem, was wir schon tun, können wir uns selber erinnern. Zum Beispiel, wenn wir morgens die Füße aus dem Bett auf den Boden setzen, uns an diesen Moment erinnern oder einen der Momente, in denen Gott uns besonders berührt hat und ihm vielleicht dafür danken. oder bevor wir morgens die Augen, am Abend die Augen zumachen, zur Bibel auf den Nachttisch greifen und ein paar Zeilen drin lesen, bis wir zu müde sind, was bei mir nicht lange dauert. Und dann, vielleicht fällt dir noch was viel anderes, noch was ganz anderes ein, was dir mehr liegt. Und dann lass es 21 Tage dauern, vielleicht länger, vielleicht kürzer. Und daran muss dich niemand mehr erinnern, ans Erinnern. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung, so haben das Cindy und Bert 1973 gesungen. Ja, sowas mussten wir uns als Kinder anhören. Aber wenn wir uns diese Gedanken von John Ortberts Podcast zu eigen machen, dann kann die Erinnerung auch montags kommen und dienstags und freitags. Und ja, also die Erinnerung daran, dass die Frage, ob wir dann jetzt gut genug sind und fromm genug sind, die falsche ist. Die Erinnerung daran, an das, was Petrus sagt, Gott selbst hat uns all das geschenkt, was wir brauchen, um ihm Freude zu machen. Und die Erinnerung daran, dass eine bessere Frage lauten könnte, wie können wir uns untereinander und selbst besser daran erinnern. Und der Friede Gottes, der größer ist als alles menschliche Verstehen, er bewahre eure Herzen und eure Gedanken und eure Erinnerungen an ihn und euer Erleben mit ihm in Christus Jesus. Amen.
Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.